Objektiv sind die Rahmenbedingungen für Konsum nach wie vor in Deutschland da. Einkommen und Vermögen haben gut 70-80% der Bevölkerung. Aber das Hauptproblem ist, dass das Bauchgefühl nicht mitspielt. Die Leute haben einfach kein Vertrauen. Und da ist die Politik gefordert, natürlich auch wesentlich gefordert, auch Rahmenbedingungen zu setzen.
Wir müssen ja eins immer sehen, es scheiden im Einzelhandel viele Unternehmen aus. Und man muss auch sagen, im Moment die Zahl der Insolvenzen ist hoch. Textil, Stichwort, absolut, ist gekommen. Da sehen wir ja wöchentlich, ich möchte fast sagen fast täglich, dass sich auch größere Player aus dem Markt verabschieden. Aber wir müssen auch sehen, von allen Neugründungen in Deutschland, von allen neuen Unternehmensgründungen ist der Einzelhandel an erster Stelle.
Ihr beide sagt ja, dass die Stimmung schlechter ist, als sie eigentlich sein könnte. Was bräuchte es denn, damit sich die Stimmung verbessert? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast stets mit Menschen aus dem Handel über aktuelle Retail-Themen. Heute vom Mikro zwei Branchenkenner, Stefan Gent, Hauptgeschäftsführer Handelsverband Deutschland und Michael Gerling, Geschäftsführer EHI. Wie immer an dieser Stelle ein kurzer Dank an unseren Supporter des Monats, Box. Die Abholstation ist der nachhaltige Click-and-Collect-Service der Deutschen Bahn. Der Service bietet Händlern mit zustellerunabhängigen Paketstationen an Bahnhöfen in ganz Deutschland eine attraktive Logistiklösung. Ja, in diesem Podcast spreche ich sehr häufig mit Händlern über aktuelle Projekte, Fragen des Daily Business, über strategische Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen. Und die politische Dimension steht dabei meist nicht im Fokus unserer Gespräche. Daher freue ich mich, dass wir in dieser Folge mit Stefan Gent über politische Entwicklungen, die für den Handel relevant sind, sprechen werden. Dabei geben wir außerdem Ausblick auf den Handelskongress, kurz HKD, der am 13. und 14. November in Berlin stattfinden wird. Ja, guten Morgen, Stefan, Michael. Herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights.
Hallo, Caro.
Ja, einen schönen guten Morgen hier in Köln.
Stefan, ich würde gern mit dem Stimmungsbild im Handel aus deiner Perspektive anfangen. Wie nimmst du die Stimmung derzeit wahr?
Ja, durchaus schwierig. Wir sind ja eigentlich Optimisten und schauen eher nach vorne. Aber man muss deutlich sagen, auch bei unseren Konjunkturumfragen, die wir regelmäßig machen, dass die Stimmung bei vielen Händlerinnen und Händlern wirklich nicht positiv ist. Gerade eben, weil der Konsum in diesem Jahr nicht wirklich ins Laufen gekommen ist, wie wir uns das gewünscht haben. Und naja, wir schauen natürlich jetzt ein bisschen auf das Jahresendgeschäft, auf das Herbst- und Weihnachtsgeschäft. Und das könnte besser sein. Und insofern ist die Stimmung eher verhalten. Aber aufzugeben wäre natürlich nicht der richtige Punkt. Wir glauben schon noch, dass es natürlich auch ein Weihnachtsgeschäft geben wird. Denn objektiv betrachtet haben die Konsumentinnen und Konsumenten durchaus Geld in der Tasche. Sie sparen einfach zu viel momentan.
Ihr macht diese Konjunkturumfragen, ich glaube, einmal im Jahr.
Mehrfach im Jahr.
Und ihr befragt sowohl stationär als auch online über alle Retail-Branchen hinweg. Ist es da sehr ähnlich oder kannst du da auch nochmal differenzieren?
Ja, wir befragen wirklich über alle Branchen, Vertriebsgrößen, Mittelstand und große Unternehmen gleichermaßen in ganz Deutschland. Ein sehr tolles Panel, was wirklich gut läuft. Und in der Tat ist die Stimmungslage insgesamt nicht gut. Auch im Lebensmitteleinzelhandel kaufen die Kunden anders ein als in den Jahren der Corona-Pandemie, wo mehr wertmäßiger eingekauft wurde, Mehrwertprodukte, jetzt doch Discount und Preis im Grunde genommen im Vordergrund steht. Ja, und im Bereich persönlicher Ausstattung, Textilien, Bekleidung, also unsere typischen Innenstadtbranchen, da hapert es wirklich. Die Leute sind in diesem Sommer gereist, haben dafür Geld ausgegeben, aber haben ihren Kleiderschrank nicht erneuert. Und auch der Möbelhandel merkt das momentan, also längerfristige Anschaffungen werden eher zurückgestellt. Das sieht man auch, wie gesagt, an der Sparquote, die enorm hoch ist. Und das ist immer so eine Art Konsumverweigerungsquote, die wir natürlich sehen.
Ja, Michael, verhaltene Stimmung. Man blickt aber gespannt auf Q4, aufs Weihnachtsgeschäft. Was ist da deine Wahrnehmung? Wie nimmst du die Stimmung wahr?
Ja, ich kann das eigentlich unterstreichen. Stefans Ausführungen dazu sind absolut passend. Also eigentlich ist die Situation nicht so schlecht, aber die Stimmung hat sich noch nicht den Realitäten angeglichen. Wir haben immer noch irgendwie seit der Corona-Zeit das nicht geschafft, wieder eine positive Konsumneigung herzustellen. Das trifft manche Branchen eben tatsächlich besonders hart. Möbel, Stefan, hast du ja schon genannt. Da haben wir so ein paar Extra-Effekte noch. Wir haben so Carry-Over-Effekte da aus der Corona-Zeit. Da wurde halt viel gemacht zu Hause, ne? Hat man angestrichen und renoviert. Neue Möbel gekauft, da sind die Ausgaben erstmal weg. Gleichzeitig wird wenig neu gebaut. Ja, auch das muss man natürlich sehen. Das Bauthema trifft auch den Einzelhandel, weil wenn keine neuen Wohnungen entstehen, werden die nicht neu eingerichtet, dann gibt es auch weniger Mobilität auf dem Wohnungsmarkt. Also Leute ziehen nicht von der alten Wohnung in die neue Wohnung. Da werden keine Möbel gekauft, da wird nicht angestrichen, da gibt es keinen neuen Fernseher. Das sind alles so Dinge, die tatsächlich nicht schön sind. Im Internethandel hatten wir ja eine super Zeit in Corona. Da muss man sagen, bis 23 einschließlich sah das auch noch nicht so gut aus. Aber da hoffen wir jetzt schon, dass es ein bisschen wieder bergauf geht. Und wir denken natürlich im Weihnachtsgeschäft, ja, das sollte wieder kommen. Wir müssen ja eins immer sehen, es scheiden im Einzelhandel viele Unternehmen aus. Und man muss auch sagen, im Moment die Zahl der Insolvenzen ist hoch. Textil, Stichwort, absolut, ist gekommen. Da sehen wir ja wöchentlich, ich möchte fast sagen fast täglich, dass sich auch größere Player aus dem Markt verabschieden. Aber wir müssen auch sehen, von allen Neugründungen in Deutschland, von allen neuen Unternehmensgründungen ist der Einzelhandel an erster Stelle. Ja, also quasi 30% aller Neugründungen gibt es im Einzelhandel. Das heißt, es tut sich was, ne? Es kommen neue Dinge. Und ja, man sagt immer, dass das Rad des Handels dreht sich. Ne? Also die Konsumenten, Verbrauchsgewohnheiten verändern sich und es kommen neue Anbieter und neue Chancen. Und deswegen muss man einfach optimistisch bleiben und gucken, dass man sozusagen den Markt richtig liest und seine Chancen auch wahrnimmt.
Ich habe es im Intro ja schon gesagt, klar, wir streifen mal ein LKSG im Podcast, aber so richtig tief gehen wir nie in so politische Themen rein, Stefan. Mit welchen Themen bist du gerade auf politischer Ebene konfrontiert?
Ich glaube, da kann man nahtlos anschließen an die Stimmung bei unseren Händlerinnen und Händlern, denn wir sehen deutlich, dass die Regulierung, also viele Bürokratieaufpflichten, Berichtspflichten, Reportingpflichten so zugenommen haben. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist ein Beispiel, gibt noch viele andere. So dass natürlich das Thema Bürokratieabbau ein ganz wichtiges ist. Das hat auch die Ampelregierung, insbesondere Justizminister Buschmann, zu seiner eigenen Chefsache gemacht. Er ist da wirklich dran. Wir haben einen super Kontakt zu ihm, zu seinem Haus, aber vieles lässt sich dann doch nicht einfach so durchsetzen. Und wir sehen, dass auch gerade aus Brüssel eben enorm vieles kommt. Das war eben auch im Verpackungsbereich beispielsweise Umweltthemen, die auf uns zulaufen, sodass wir natürlich große Herausforderungen haben. Das heißt, die Unternehmen brauchen mehr unternehmerische Freiheit, weniger Bürokratie, aber auf der anderen Seite, wenn wir objektiv in die Kostenstruktur beispielsweise reinschauen, da haben wir natürlich eine unglaubliche Steigerung bei den Personalkosten und bei den Energiekosten. Und nicht jeder Händler kauft seinen Strom an der Börse ein oder hat die Möglichkeiten, weil er nicht so große Volumina einkauft, da auch mitzuhandeln. Und wir haben nach wie vor eine sehr hohe Stromkostenbelastung im Handel, im Durchschnitt viel höher, als wir uns das überhaupt wünschen und vorstellen können. Und damit wird das betriebswirtschaftliche Modell vieler Einzelhandelsunternehmen wirklich hart an die Wand gefahren. Und da braucht natürlich, muss eine Entspannung kommen. Das sind Themen, die wir natürlich auf der politischen Agenda haben, mit Blick nach vorne natürlich auch, wo die Politik gefordert ist, in Europa mit Deutschland beispielsweise ein Energiekonzept aufzusetzen, was Sicherheit bietet, aber in Bezahlbarkeit und das nicht nur für wenige Industrieunternehmen. Ja, das sind große Themen, die wir haben. Und natürlich, wenn man tiefer reinschaut, gibt es noch weitere Themen, auch im steuerlichen Bereich, wo wir eigentlich jetzt eine Unternehmenssteuerreform bräuchten. Die letzte liegt irgendwie 20 Jahre zurück. Denn wir haben jetzt im Grunde genommen die Situation, dass die Unternehmen investieren müssen in Digitalisierung, in die Läden vor Ort, also auch am POS. Das ist nicht nur ein Digitalthema. Und da fehlen natürlich momentan die Möglichkeiten. Deshalb haben wir in jüngsten Gesprächen auch mit dem Bundesfinanzminister und Bundeswirtschaftsminister nochmal so eine Investitionsoffensive gefordert, ein Sonderabschreibungsprogramm, nicht einfach eine Subvention, sondern Sonderabschreibung für Investitionen in die Innenstädte, in Digitalisierung, in Klimaschutz. Ich glaube, das würde richtig einen Schub nach vorne bringen.
Mhm. Ich habe noch eine Frage zu den Regulierungen. Vom Prinzip her würde man ja sagen, ist ja eine voll gute Idee, so ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Aber hapert es dann quasi an der Ausgestaltung der Regulierung oder ist das schon vom Prinzip her keine gute Idee aus deiner Perspektive? Nee,
wir müssen vorweg, muss ich ganz deutlich sagen, dass unsere Handelsunternehmen wahnsinnig viel machen, die letzten Jahrzehnte unternommen haben, um ökologische und soziale Sorgfaltspflichten umzusetzen, durchzusetzen. Die Textilunternehmen sind mit eigenen Leuten vor Ort, ob das in Bangladesch ist oder in Indien oder auch in afrikanischen Ländern, wo jetzt tatsächlich auch mehr Textilindustrie versucht aufzubauen. Sie nehmen die Verantwortung wahr und wir brauchen natürlich ein gleiches Wettbewerbsumfeld. Insofern ein deutsches Lieferkettengesetz, wie wir es jetzt haben, alleine bringt uns natürlich gar nichts, weil andere Länder im Grunde genommen entsprechend diese Regularien nicht haben, aber in denselben Ländern ihr Sourcing haben und wir natürlich in Konkurrenz dann stehen. Jetzt haben wir eine europäische Regulierung bekommen, die auch noch einige Unklarheiten beinhaltet, auch was die privatrechtliche Haftung unserer Unternehmer anbetrifft in der Lieferkette. Und das muss harmonisiert werden. Im Grunde genommen, der Wirtschaftsminister hat gesagt, das deutsche Lieferkettengesetz soll für die nächsten 2 Jahre ausgesetzt werden. Aber in der Ampel gibt es darüber keine Einigung. Und das schafft natürlich Unsicherheit. Das heißt, wir brauchen ein einheitliches Wettbewerbsumfeld in Europa für unsere deutschen Unternehmen, die da auch in Wettbewerb und Konkurrenz zu anderen stehen. Und wir müssen endlich auch mal sehen, dass das anerkannt wird, was die Unternehmen heute schon tun, um soziale und ökologische Sorgfaltspflichten auch einzuhalten. Denn da passiert schon eine Menge.
Du sprichst von Unsicherheiten. Gibt es noch weitere Faktoren, die zu Unsicherheiten führen bei den Händlern?
Naja, wir haben also neben dem ganzen Thema Lieferkettengesetz natürlich noch weitere Punkte. Ich hatte es eben schon gesagt, dass wir eine Investitionsoffensive brauchen. Das heißt, die Unternehmen müssen auch finanziert werden. Und da haben wir natürlich eine große Herausforderung, dass wir auch die Banken quasi auch das Vertrauen in unsere Branche behalten, auch die mittelständischen Unternehmen weiterhin unterstützen, Kredite und Finanzierung möglich sind. Und da haben wir so ein großes Wort, was vor uns steht, die Taxonomie. Da geht es darum, dass unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten auch in der Finanzwirtschaft Anforderungen gestellt werden sollen. Auch das ist noch gar nicht 100% klar, was das denn für unsere Unternehmen bedeutet, in den Anforderungen quasi, in Nachhaltigkeitsanforderungen im Finanzierungsbereich. Auch ein Thema, was wir jetzt vor uns haben, Taxonomie, diese Richtlinie kommt aus Brüssel, wird aber tief wirken in die Mittelstandsfinanzierung auch in Deutschland. Und das sind Punkte, ja, die die Politik zwar angegangen hat, vielleicht sogar aus richtigen Gründen heraus, die in der Umsetzung aber jetzt ein Stück weit stecken geblieben sind.
Michael, welche Themen sind gerade aus deiner Perspektive relevant? Vor welchen Herausforderungen steht der Handel?
Das ist ganz interessant, wenn man auf den Handel mal drauf guckt und sich die letzten 4 Jahre, 20 bis 23 quasi anschaut, dann sieht man eigentlich auf der Umsatzkurve, dass wir 4 Jahre lang in der gesamten Branche Umsatzwachstum hatten. Ja, also erstmal in der Corona-Zeit Lebensmittel und Onlinehandel haben halt sehr viel Umsatz gemacht, weil man sonst kein Geld ausgeben konnte. Dann hatten wir 2 Jahre mit extrem starker Inflation, was die Umsätze getrieben hat. So dass man ja erstmal sagen könnte, ach, das ist ja jetzt alles gut. Aber Stefan hat das gerade schon sehr schön gesagt, wir haben eben sehr große Kostenthemen. Ja, und das ist nicht nur die Bürokratie, die natürlich auch viel Kosten in den Unternehmen verursacht, sondern das ist, wie Stefan sagt, die Energie, das sind die Personalkosten. Wir hatten erhebliche tarifliche Lohnerhöhungen dann auch. Und wir müssen natürlich auch die Mieten nochmal sehen. Ich meine, Mieten ist der zweitgrößte Kostenfaktor. Und wir hatten Indexmieten, die sozusagen an die Inflation gebunden sind. Ja, das hat fast alle Unternehmen getroffen in einer ganz schwierigen Zeit, dann auch noch Mieterhöhungen. Das heißt, die Unternehmen müssen sich jetzt sehr viel Gedanken machen, wie sie bessere Produktivität herstellen können. Ja, also wie kann ich es schaffen, sozusagen mehr pro Stunde mehr Leistung zu bringen, ja, mehr, also gleicher Umsatz mit weniger Arbeitsstunden oder mehr Umsatz mit gleichen Arbeitsstunden. Und da haben wir natürlich ein ganz, ganz großes Thema, was auch nochmal unterstützt wird durch die Situation am Arbeitsmarkt, ja, weil auch da, wir haben ja nicht nur einen Fachkräftemangel, das muss man ja sagen, wir haben generell wenig Verfügbarkeit auf dem Arbeitsmarkt. Ich glaube, es sind eigentlich Menschen genug da, ja. Aber irgendwie kriegen wir viele Menschen nicht in den Arbeitsmarkt rein. Und das ist ein richtiges Problem. So, und im Einzelhandel heißt das, du hast halt keine Leute, die jetzt mal im Lebensmittelhandel hinter der Fleischtheke stehen, ja, gelernte Metzgerköche, da ist quasi der Markt leergefegt, aber man findet eben auch keine, die Regale einräumen oder die Preisetiketten stecken oder an der Kasse sitzen. Und deswegen ist im Handel jetzt Technologie wirklich ein großes Thema. Ja, das heißt, wir wissen alles rund um Self-Checkout, also wie kann ich Kassen effizienter betreiben, ja, wie kann ich da produktiver werden? Im Supermarkt sind etwa 25% aller Arbeitsstunden an der Kasse. Das ist ein großer Hebel, da kann man sehr viel machen. Wir haben elektronische Regaletiketten, dass wir nicht mehr jeden Morgen die Preise stecken müssen. Also da passiert halt sehr, sehr viel. Technologie ist da ein ganz, ganz großes Thema. Wir müssen, weil das natürlich, das dauert natürlich, ne? Technologie hat man nicht über Nacht eingeführt, ja. Wir müssen natürlich jetzt schon gucken, dass wir wieder eine Stimmung herstellen, dass wieder investiert werden kann. Mhm. Ja, weil im Moment sagt man erstmal, ja, also wenn der Umsatz ist okay, aber die Kosten steigen stark, ich krieg die Kosten nicht so schnell runtergedrückt, dann stoppt man erstmal eine Investition. Mhm. Ja, dann sagt man erstmal, okay, da sind wir mal vorsichtig, brauche ich eine neue Kühltruhe, brauche ich ein neues Regal, brauche ich eine neue Beleuchtung, eine neue Schaufensterfigur. Und deswegen Investitionsinitiative wäre schon gut, ja, weil das dauert ja eine Weile, bis sowas dann wirklich sich durch den Markt durchzieht. Und da müssen wir eigentlich eine gewisse Beschleunigung haben, denn die Händler müssen investieren. Wir sehen ja auch, dass viel eben in den Online-Bereich abwandert. Das heißt, die Geschäfte müssen auch top sein. Weil wenn die Geschäfte nicht super aussehen, wenn die keine Attraktion bieten, gehen die Leute da nicht hin, weil du kannst alles online bestellen. Da haben wir schon ganz schön Druck in der Branche.
Mhm. Ihr beide sagt ja, dass die Stimmung schlechter ist, als sie eigentlich sein könnte. Was bräuchte es denn, damit sich die Stimmung verbessert?
Das ist eine Spitzenfrage, die man natürlich wahrscheinlich gar nicht, weil niemand von uns die absolute Glaskugel mit der richtigen Wahrheit hat, beantworten. Aber ich glaube schon, weil objektiv sind die Rahmenbedingungen für Konsum nach wie vor in Deutschland da. Einkommen, Vermögen haben gut 70-80% der Bevölkerung. Man muss ehrlicherweise sagen, dass die unteren 20%, die weniger als 2000 Euro Haushaltsnettoeinkommen haben, echte Probleme haben, weil natürlich auch Lebensmittel teurer geworden sind. Die Basis ist einfach teurer geworden insgesamt in den letzten 4 Jahren, auch wenn die Inflationsrate jetzt deutlich zurückgegangen ist. Mieten sind teurer geworden, Energiekosten für die Haushalte auch. Und das ist natürlich schon ja so wirklich eine Bremse für den Konsum, deutlich. Aber das Hauptproblem ist, dass das Bauchgefühl nicht mitspielt. Mhm. Die Leute haben einfach kein Vertrauen. Und da ist die Politik gefordert, natürlich auch wesentlich gefordert, auch Rahmenbedingungen zu setzen, also wieder Zutrauen und Vertrauen zu haben. Und das ist nicht so einfach zu beantworten, wenn man auch die Wahlen in Deutschland sich anschaut auf der Länderebene und auch eine Bundestagswahl, die nächstes Jahr kommt. Und ich glaube, das ist das größte Problem, was wir haben, wie keine andere Branche, weil wir hängen natürlich von diesem Bauchgefühl der Verbraucher ab, von den Konsumenten, die täglich entweder einkaufen oder nicht einkaufen gehen oder sich etwas gönnen. Und deshalb setzen wir eigentlich darauf, dass das Weihnachtsgeschäft dann nochmal andere Impulse bringt als der bisherige Jahresverlauf. Mhm. Aber wie gesagt, es sind nicht 1, 2 Maßnahmen, die man kurz ergreifen kann, damit es besser wird, sondern es ist wirklich so ein Durchbruch, den wir brauchen. Möglicherweise wird er auch erst nach der Bundestagswahl in 25 kommen. Das wäre eine Hängepartie bis zum nächsten Jahr, die nicht einfach ist.
Aber es ist total interessant, wenn du das so erzählst, weil ich das bei mir auch beobachte, dass ich, glaube ich, anfälliger für Pessimismus geworden bin seit Corona. Und eigentlich läuft es ja gar nicht so schlecht, ne? Und bei mir hat das zum Beispiel auch was mit Mediennutzung zu tun. Also ich glaube, das ist total multidimensional, warum sich so eine Stimmung ergibt.
Das ist schon interessant, auch bei den Leuten, die sich eigentlich viel leisten können, ne? Die sich eigentlich fast alles leisten können, was sie sich leisten wollen. Mhm. Ich hatte gerade am Wochenende noch ein Gespräch mit einem Feinkosthändler aus dem Ruhrgebiet. Ja? Der hat mir gesagt, also bei mir samstags auf meinem Parkplatz vor meiner Firma sieht das manchmal aus wie mein Porsche-Zentrum. Ja? Das sagt, der hat wirklich da eine Kundschaft, die hohes Einkommen haben, sich viel leisten können. Und der hat gesagt, die kaufen ganz anders. Ne? Die kaufen eben kein Champagner mehr, die kaufen nur noch Prosecco. Ja? So.
Paradox,
ja?
Oder?
Die könnten sich das leisten, aber die sind im Moment alle in so einer Stimmungslage, wo sie sagen, okay, Vorsorge, lieber mal ein bisschen zurückhalten, ist jetzt auch nicht die Zeit. Und das hat natürlich mit der gesamten Lage im Land zu tun. Ne? Überall,
es und gibt in ja Europa, auch
die,
ne?
In Europa, ja, eigentlich sogar in der Weltweit, Welt. Ne? Wir haben die ganze Kriegssituation. Alle Menschen sind halt vorsichtig. Und das kann man nicht so schnell drehen, ja, aber wir müssen dazu einen Beitrag leisten. Es ist natürlich auch die Politik hier gefordert, da was zu tun. Ich meine, es gibt halt, ich weiß gar nicht, Stefan, hat es das im Handel, hat es schon mal Konsumchecks für den Handel gegeben? Ich meine, für die Automobilbranche macht man ja ständig was. Da gibt es Abwrackprämien und Kaufunterstützung. Ja, aber wäre ja jetzt mal eine schöne Sache, wenn man auch für den Einzelhandel mal sagen könnte, du kriegst mal hier ein Konsumcheck und kannst dann mal...
Ja, sowas gab es in anderen Ländern durchaus.
Die Amerikaner machen sowas.
Genau, Amerikaner machen das. Es wurde auch hier schon mal diskutiert, allerdings unter anderen Vorzeichen, dass man quasi sich den neuen, nachhaltigen, energieeffizienten Kühlschrank kaufen soll, dass man da Anreize gibt. Insofern, aber ich glaube einfach momentan, ich glaube, die Leute erwarten jetzt gar nicht Konsumchecks, sondern die erwarten einfach ein Stück weit ernst genommen zu werden, Sicherheit zu haben, Vertrauen zu haben. Und dann könnte auch der Konsum wieder als Stütze des Binnenmarktes wieder anspringen. Denn in der Bankenkrise war das völlig anders. 2008, 2009 war der Binnenmarkt eigentlich der Treiber oder auch der Garant im Grunde genommen für eine Konjunktur- und Konsumentwicklung, die wir haben. Und das hat dort super funktioniert. Und das fehlt momentan völlig, eine völlig andere Situation. Sowas hatten wir auch in der Form noch nicht.
Ich kann mich erinnern, wie Frau Merkel mal gesagt hat, vielen Dank, Herr Gent, der Einzelhandel hat uns dies Jahr das Jahr gerettet.
Ja? Auf dem Handelskongress.
Ja, genau. Beim Handelskongress war das, ne? Wo sie gesagt hat, also das war wirklich Binnennachfrage, was wir gar nicht kennen, sonst immer Export. Ne? Da war sie ganz glücklich.
Ja, da ihr es gerade schon erwähnt, der Handelskongress findet bald statt. Am 13. und 14. November bringen wir wieder Handel und Politik zusammen in Berlin. Das EHI und der HDE organisieren das Event gemeinsam. Und ihr habt euch ein Motto überlegt, und zwar Koeffizienz im Retail, gemeinsam kooperativ, verantwortungsbewusst und effizient handeln. So ein bisschen verstehe ich das auch als eure Antwort auf die aktuelle Situation. Wie seid ihr denn auf das Motto gekommen, Michael?
Das ist aber eine gute Frage. Also wir diskutieren natürlich immer und gucken dann immer in die Branche rein und sagen, was sind denn so die großen Themen im Moment? Jetzt müssen wir jedes Jahr ein neues Motto finden. Das ist auch nicht so, dass du jedes Jahr ein komplett anderes Thema dann eigentlich wählen kannst. Nachhaltigkeit ist sicherlich ein Teil, den wir schon seit vielen Jahren verfolgen. Überhaupt gar keine Frage. Kooperation im Handel ist auch immer ein Thema. Und das gilt nicht nur horizontal sozusagen Kooperation zwischen Händlern, sondern auch vertikal in der Lieferkette, also mit den Lieferanten und den Vorstufen. Das ist einfach, ne, das sind halt 2 Dauerbrenner-Themen. Das Thema Produktivität ist tatsächlich eins, wo wir glauben, das ist jetzt so in letzter Zeit, haben wir auch ausgeführt, ne, so ein bisschen heißer geworden. Und dann brainstormt man halt etwas und dann kommt dann irgendwann, ja, effizient und gemeinsam, da kommt dann Koeffizienz raus. Und wir finden, das ist ein tolles Thema. Und das ist eben auch, bei uns im Land haben wir ja wirklich, wir haben schon ziemlich einen Wettbewerb zwischen den Unternehmen. Ja, also auch wenn immer die Diplomarbeiten, die ich so lese, Masterarbeiten heute, ne, die sagen immer, ja, die Konzentration im Handel, ja, das wird immer gesagt, aber wir haben gerade im Lebensmittelhandel in der größten Branche ein Drittel vom gesamten Einzelhandelsumsatz, haben wir extrem scharfen Wettbewerb. Und das heißt, die Unternehmen gucken dann schon, ja, also was mache ich und was kann ich teilen. Aber man sieht dann eben auch, es gibt immer wieder Gebiete, wo man auch mal zusammenkommen muss. Ne? Das ist auf der politischen Bühne, ja, wenn wir Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz haben wir angesprochen. Ja, das kann auch nicht jeder alleine machen. Ne? Da gibt es ja Dinge drin. Ja? Wir selbst sind ja mit Appellando oder auch aktiv, wo wir gesagt haben, es gibt auch einen Beschwerdekanal. Ne? Da muss sich jemand, der Tomaten pflückt in Huelva oder in Almeria in Spanien, der muss sich jetzt bei einem Händler in Deutschland, der die Tomaten verkauft, auch beschweren können. Und das auf der Welt umzusetzen, geht nur gemeinsam. Das kann nicht ein Händler alleine. Ja? Oder wir haben jetzt das Corporate Social Responsibility Reporting, ne, was auf der europäischen Ebene, da weiß heute noch keiner ganz genau, was er da überhaupt reporten muss. Aber alle wissen schon, wir müssen sehr viele Daten zusammentragen, ne, von den Landwirten, von der Produktion, aus dem Handel selber. Und auch das ist eine Aufgabe, die man einfach nicht alleine stemmen kann. Da braucht es Kooperation. Und ich glaube, wir haben mit den beiden Organisationen, HDE und EHI, zwei gute Plattformen, wo man auch solche Kooperationsprojekte wunderbar voranbringen kann. Also passt das nicht nur zu uns, sondern es passt in die ganze Branche rein.
Ich finde das ein tolles Beispiel, gerade jetzt die Zusammenarbeit Handel, Industrie in den Vorstufen, auch jetzt vor dem Hintergrund dieses Lieferkettengesetzes, ob europäisch oder national, weil natürlich der Handel gar nicht alleine diese Daten haben kann, die Industrie liefern muss. Und da braucht man vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis und Vertrauen zueinander, auch solche Daten zur Verfügung zu stellen. Und das war auch das, was uns umgetrieben hat. Wir waren übrigens auf dem Kongress der National Retail Federation in New York, als wir das intensiv darüber diskutiert haben, und haben gesagt, was sind denn die Rahmenbedingungen für die Zukunft, für die Zukunft der Branche? Das heißt, wir haben eine unheimlich hohe Kaufkraft heute vor dem Hintergrund der demografischen Situation. Wir werden weniger Leute in Deutschland. Auch was das Wachstum anbetrifft, das muss man ja deutlich sehen, haben wir, glaube ich, sehr, sehr gute Jahre jetzt. Und ob dieses Wachstum volkswirtschaftlich nochmal so hoch, so immens sein wird wie momentan, mag man auch anzweifeln. Das heißt, wir haben neue Herausforderungen in der Zukunft. Wir haben auch mit weniger Menschen zu tun. Das heißt, wir haben letztendlich auch den Kuchen, der letztendlich zur Verteilung da ist, der wird nicht größer werden. Das heißt, deshalb ist die Branche natürlich gefordert, nochmal effizienter zu arbeiten, also die Produktivität nochmal zu schärfen und das Thema Kooperation in der Tat auszuleben, untereinander, miteinander, mit der Industrie. Und ich finde es super, man kann den Bogen auch rüberspannen zur Politik, denn das fordern wir als HDE, wir sind ja der politische Spitzenverband für die Branche, von der Politik kooperativ zu arbeiten. Nicht, dass die Politik sich irgendwelche Regularien ausdenkt und uns damit konfrontiert, sondern dass man vorher frühzeitig ins Gespräch kommt, also Kooperation auch zwischen Politik und Wirtschaft, ist gerade auch gesellschaftspolitisch zwingend erforderlich, um letztendlich auch wieder so ein Wir-Gefühl zu haben, so ein Selbstverständnis zu haben. Wir sind ja alle Teil der Gesellschaft. Und auch das Thema Politik wieder näher ranzuholen. Und deshalb passt das eigentlich ganz gut. Und diese Wortschöpfung dann eben Koeffizienz aus Kooperation und Effizienz, das zusammenzubringen und das sehr verantwortungsbewusst, hängt ja auch damit zusammen, nicht nur Nachhaltigkeit, sondern in vielen anderen Bereichen auch. Der Handel ist die drittgrößte Branche in Deutschland. Wir haben 3,2 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist eine enorme Verantwortung, die die Branche hat, auch für die Ausbildung von jungen Leuten. Und wir bieten wahnsinnig viele Möglichkeiten und Chancen, auch in die Selbstständigkeit zu gehen beispielsweise, was bei uns sehr schnell möglich ist. 80% unserer Führungskräfte kommen aus dem Handel. Klar, die haben irgendwo vielleicht auch mal eine akademische Ausbildung im Job gehabt. Also das Thema duale Ausbildung und Hochschule Wirtschaft zu verbinden ist enorm wichtig. Das heißt, wir haben Potenziale, die andere von außen noch gar nicht so sehen. Und das muss man auch in den Mittelpunkt stellen. Insofern schließt sich, glaube ich, ganz gut der Kreis.
Ja, dann schauen wir mal konkret aufs Programm. Am 13. November geht's los. Wo findet das Ganze statt?
Es findet natürlich in Berlin statt, ganz klar. Ja, traditionsgemäß, aber es ist auch eine super Gelegenheit, in wirklich diese tolle Stadt zu kommen, die ihre Ecken und Macken hat, aber ansonsten auch wirklich super impulsiv ist und erlebbar auch an den Tagen beim Handelskongress, wobei wir unsere Gäste natürlich gerne auf dem Kongress sehen möchten und man kann dann ja ein bisschen länger bleiben. Es findet im Estrel Tagungs-Convention Center statt. Das ist an der Sonnenallee. Das ist so der letzte Zipfel von Berlin, also nahe zum Flughafen. Mhm. Aber auch spannend und eine super Location. Wir waren im letzten Jahr dort wieder. Früher schon mal, jahrelang nicht, und jetzt wieder. Und es ist eine super Location mit allen technischen Möglichkeiten. Für unsere Gäste ist da super gesorgt. Und insofern, glaube ich, können wir das alle gut erleben.
Ja, perfekt sind immer angebunden, auch übrigens, ich fahre immer mit dem Bus vom Hauptbahnhof, der direkt vor die Tür fährt, vom Estrella Hotel.
S-Bahn ist auch direkt vor der Tür, insofern.
Also. Ja, ach genau, die S-Bahn ist auch sofort da, perfekt.
Sehr gut, haben wir das auch noch geklärt, die Anfahrt. Judith Rakers moderiert die 2 Tage, es werden ungefähr 1200 Gäste erwartet in der Regel. Michael, was sind denn so Top-Names aus dem Handel auf der Bühne? Ich weiß, das sind eigentlich alles Top-Names, aber vielleicht kannst du ein paar hervorheben.
Ja, Herr Schranowski, der CEO von der Schwarzgruppe, ist da. Den habe ich noch nie auf der Bühne gesehen. Das ist schon, Stefan, herzlichen Glückwunsch, dass du es geschafft hast.
Können wir uns, glaube ich, gemeinsam, also vielen Dank an Herrn Schranowski, dass er es macht. Finde ich super.
Hammer, also unser, sag ich mal, international größtes, erfolgreichstes Handelsunternehmen, schon ausgesprochen beeindruckend.
Genau, Kino zur Eröffnung.
Kino zur Eröffnung, genau. Dann haben wir, finde ich auch ganz toll, einen der Gründer von On, von der Sportmarke, ne, die diese tollen Turnschuhe zum Reinschlüpfen erfunden haben. Mhm. Dr. Kaspar Kopetti ist da. Wir haben die Dorothee Niebergall von Hugo Boss. Wir haben den neuen Deutschlandchef von H&M da. Maximilian Schüssler, das finde ich auch besonders toll, weil Thorsten Mindermann, der das vorher mal gemacht hat, der wollte nie auf die Bühne, den haben wir 100 Mal gefragt. Stimmt. Und jetzt ist es wirklich sehr schön. Dann haben wir Philipp Wies, den Chef der Coop Schweiz. Mhm. Vielleicht nochmal, weil du es gerade gesagt hast, wann habt ihr euch das Thema einfallen lassen? Wir haben Matt Schader, das ist der Chef der NRF. Und tatsächlich, ich kann mich jetzt auch erinnern, wir haben bei der NRF-Show in New York darüber, das ist ja sozusagen die Technologieveranstaltung, die wir mit der EuroCIS hier in Europa haben, wo wir regelmäßig hinfahren. Und Maciej wird da sein, direkt nach den amerikanischen Wahlen. Also das wird sicherlich auch super spannend sein. Der Chef des amerikanischen Handelsverbandes, National Retail Federation, ein toller Mann, sehr beeindruckend. Und unsere Präsidenten sind natürlich da. Und ganz viele Leute aus der, also Alexander von Preen, Chef von Intersport, HDE-Präsident Markus Tekotz, Chef der Markant und EHI-Präsident und dann ganz viele Politiker, aber das ist, glaube ich, bei dir, Stefan, besser.
Genau, Stefan, vielleicht kannst du auch ein paar Names droppen.
Ja, wir versuchen ja immer auch Politik und Wirtschaft zusammenzubringen, insofern ist das gar nicht eine Aufteilung EHI und HDE, sondern wir machen es ja gemeinsam. Aber wir sind natürlich super froh, dass Dr. Robert Habeck kommt und als Wirtschaftsminister den Kongress eröffnen wird, gleich morgens am ersten Tag, das ist wirklich super. Aber damit ist noch nicht genug. Wir werden auch Friedrich Merz, den Oppositionsführer der Union im Bundestag, quasi auch beim Kongress wieder haben, auch mit einer Keynote. Übrigens diesmal etwas ungewöhnlich, nicht auf dem Kongressprogramm, sondern abends bei der Verleihung des Deutschen Handelspreises. Aber da können wir ja gleich noch zukommen. Aber wir haben auch natürlich noch weitere Spitzenpolitiker dabei. Der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ist dabei am zweiten Tag. Und auch Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, wird ebenso da sein und auch eine Keynote halten. Insofern haben wir, glaube ich, auch die Spitzenpolitik mit auf der Bühne, was ganz, ganz wichtig ist. Und wir wollen bei der Gelegenheit ja auch der Politik unsere Themen vermitteln und das natürlich auch gemeinsam auch mit den Referenten, die auf dem Kongress sind. Mhm. Und was ich auch wieder super finde, wir haben auch wieder Partner an Bord beim Kongress und einen Partner haben wir übrigens auch in New York getroffen und ihn gleich verpflichtet, auch wieder für die Bühne. Das ist Alfons Lösing von Telefonica, der auch in der Tat im Panel mit dabei ist und auch dort quasi zu Wort kommt, weil uns natürlich diese Verbindung auch in dem ganzen Bereich der begleitenden Unternehmen, der Branchen, die für den Handel wichtig sind, genauso mit auf der Bühne dann präsent haben.
Mhm. Google haben wir auch in New York getroffen, genau. Ne? Die können wir vielleicht auch noch nennen. Google auch ein ganz großer Partner, die sich hier sehr stark einbringen in diese Veranstaltung. Und man sieht, da ist wirklich die ganze Branche in allen Facetten vertreten.
Janika Bock macht das von Google und nicht alleine, was wir super finden, dass Google immer mit einem Partner aus dem Handel auf die Bühne kommt und dort wirklich Best-Case-Beispiele zeigt. Also wirklich, wie man in der Kooperation, in Zusammenarbeit Dinge auf den Weg bringen kann. Das war im vergangenen Jahr schon wirklich ein tolles Beispiel mit dem CEO von Obi. Und dieses Jahr, lassen wir uns überraschen, wird es auch wieder einen Unternehmens-CEO geben, der gemeinsam mit Google eben so eine wirklich konkrete Situation mit darlegt. Denn das wollen ja unsere Teilnehmer. Übrigens, wir erwarten nicht nur 1200, sondern wir hoffen sogar auf 1400 Teilnehmer. Bin zuversichtlich, dass wir das auch schaffen.
Was sind das so für Leute?
Alle. Das ist wirklich ein Mix aus der Branche. Da sind sehr viele, das fängt an bei vielen selbstständigen Einzelhändlern, die tatsächlich dahin kommen. Aus allen Branchen, aus dem Lebensmittelhandel, Textil, Unterhaltungselektronik, wirklich Geschenkartikel, überall, alle. Dann geht es in die Unternehmenszentralen natürlich bei den Filialunternehmen rein, bis ganz nach oben in die in die Führungsspitze, dann sind natürlich auch viele Partner des Handels dabei, aus dem Investitionsgüterbereich, aus dem Konsumgüterbereich, durchweg C-Level. Mhm. Ne? Also bei jeder Unternehmensgröße sind wirklich top Leute da, sehr bunt gemischt und natürlich auch viel Politik. Und es kommen natürlich auch Tagesgäste dann aus der Politik nochmal dazu. Ja, und dann kann man das schon schaffen, 1400 Leute zusammenzubringen.
Ja, ich freue mich. Also ich werde auch da sein zum ersten Mal und werde sicherlich den ein oder anderen Menschen für einen Podcast verpflichten können.
Unbedingt.
Genau, ihr habt das ja auch schon angesprochen. Das eine ist das Programm, das Panel auf der Bühne, aber viele Gespräche werden sicherlich auch dann in den Pausen und auch abends stattfinden. Was kann man sich denn unter dem Abendprogramm vorstellen?
Ja, das Abendprogramm ist wirklich das absolute Highlight mit der Verleihung der Deutschen Handelspreise. Es sind die Branchen-Oscars, die jedes Jahr vergeben werden, wirklich an tolle Unternehmerinnen, Unternehmer, an wirklich Persönlichkeiten des Handels. Wir haben den Lifetime Award, wo wirklich eine persönliche Leistung ausgezeichnet wird damit. Aber eben auch dann die beiden Kategorien, einmal Mittelstand und einmal große Handelsunternehmen. Und das ist wirklich klasse. Auch bei dem Mittelstandsunternehmen gibt es natürlich wirklich hervorragende Beispiele, wo es jetzt gar nicht auf die Umsatzgröße ankommt und wie viele Mitarbeiter beschäftigt sind, sondern das Besondere eigentlich, was diese Unternehmen auszeichnet. Und das ist immer wirklich ein unglaubliches Erleben, diese Verleihung der Deutschen Handelspreise. Und wir haben da noch einen draufgesetzt, was ich auch immer super finde, weil es wirklich aus der Handelsbranche kommt und absolut ja damit erlebbar ist und ja nicht mehr nach oder nicht anders kopiert werden könnte. Das ist das Gesicht des Handels. Wir fragen jedes Jahr unsere Unternehmer, sich zu bewerben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorzuschlagen, die dann eine Jury quasi auswählen. Und dann haben wir das Gesicht des Handels auf der Bühne. Und das sind wirklich Menschen aus dem Handel, die direkt quasi dann in Berlin auf der Bühne stehen. Und das ist wirklich, im letzten Jahr war das Standing Ovations.
Davor
900 Gäste sind aufgestanden und haben dann eben dem Gesicht des Handels quasi dann ihre Wertschätzung gegeben. Und das war wirklich, da hat man ein bisschen Kribbeln auch dabei. Also insofern wird das auch emotional.
Und es gibt natürlich auch eine grandiose Aftershow-Party. Ja? Also nach der Preisverleihung kommen dann wirklich alle nochmal zusammen, ganz, ganz relaxed. Und ja, das geht dann auch bis tief in die Nacht. Aber die Händler sind ja hart im Nehmen, die sind dann am nächsten Morgen auch alle pünktlich um 9 Uhr wieder im Plenum.
Genau, wer abends feiert, kann morgens aufstehen, gar kein Problem. Und insofern ist die Mischung ist wirklich super und dieses persönliche Erleben. Und das ist ja eine Wertschätzung auch für die Branche, in der Branche. Denn letztendlich bringen wir auch Menschen dort zusammen und der Handel lebt von Menschen. Also Menschen machen unsere Branche auch erfolgreich und das sieht man immer wieder und das sieht man auch beim Handelskongress.
Das, was du sagst über die Preisverleihung, das kann ich total nachvollziehen. Ich habe die Reta Awards mehrere Jahre hier im EHI gemanagt und einfach dieses, wir feiern uns, ne? Also das ist total wichtig. Das kam da auch immer auf der Bühne total rüber. Da freue ich mich total drauf. Dann gibt's noch das Newcomer Lab. Da konnten sich Startups bis Mitte September bewerben und bekommen dann auch die Gelegenheit, auf der Bühne vor den 1400 Gästen zu pitchen. Es geht um innovative Konzepte, die den Einzelhandel revolutionieren sollen. Genau, da bin ich auch in der Jury. Da bin ich sehr gespannt auf die Startups auf der Bühne.
Ich finde, das ist wirklich ein Highlight, weil unsere Gäste, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, können dann ja voten bei dem Pitch und entscheiden, wer quasi dann der Gewinner ist. Das sind alles Gewinner, die auf der Bühne stehen. Also wirklich tolle Beispiele, tolle Unternehmenskonzepte. Aber das schafft das Ganze natürlich nochmal ganz anders lebendig rüber, wenn eben dann direkt gewotet werden kann. So ein Pitch auf der Bühne und dann eine direkte Entscheidung kommt.
Ja, da freue ich mich richtig auf die Show. Ja, Stefan, schön, dass du hier angereist bist zu uns nach Köln aus Berlin. Michael, ich danke dir. Und wir sehen uns dann in wenigen Wochen wieder in Berlin.
Und mit Sicherheit nicht alleine, sondern herzlich willkommen alle, die wirklich Spaß am Handel haben.
13. November geht's los.
Genau, 2 Tage.
Danke.
Ja, das war mal wieder eine Folge der EHI Retail Insights. Wir sprechen in diesem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und unseren Forschern über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Bis bald.